Steigen mal in ein anderes Thema ein. Das ist noch Zukunftsmusik hier, da könnte man noch, müsst ihr nicht so genau hingucken, aber ich habe mal das Internet befragt, wie viele Entscheidungen wir jeden Tag treffen. Und da rede ich von Entscheidungen, die wir bewusst treffen, aber auch unbewusst, weil ganz vieles läuft ja auch irgendwo automatisch ab, also unbewusst. Und da kommen so Zahlen um die 25 oder 20 bis 35.000 Entscheidungen, die wir irgendwie unterbewusst oder bewusst jeden Tag treffen. Es geht ja früh schon los, na, man wacht auf und überlegt sich, will ich jetzt aufstehen oder lieber liegen bleiben? Und alles solche Fragen. Man trifft im Prinzip ständig irgendwie Fragen, bewusst oder unbewusst. Und da wundert es nicht, dass man auch öfters mal ziemlich überfordert ist und sich fragt, wie soll ich mich nur entscheiden, wie kann ich mich hier entscheiden? Man ist quasi überfordert von den Optionen. Und ehrlich gesagt liegt es eben nicht nur daran, dass wir entscheidungsschwach geworden sind oder irgendwie wir Menschen uns geändert haben, sondern eben, dass die Rahmenbedingungen auch anders geworden sind, weil wir unter anderem so viel Input bekommen und so viele Entscheidungen auch treffen müssen, die vielleicht ein, zwei Generationen vor uns noch gar nicht so treffen mussten. Und dazu kommt im Prinzip noch so eine ständige Reizüberflutung. Ne? Das Handy ist immer irgendwo präsent. Manche haben das sogar hier am Armband und dann kommt die Nachricht rein und dann sehe ich hier wieder die Nachricht und dieses und jenes. Und das sind ja alles Informationen, die müssen verarbeitet werden und auch entschieden werden im Zweifelsfall. Weil, wie verhalte ich mich jetzt dazu? Was denke ich dazu? Was mache ich damit? Wann rufe ich den an? Oder wie auch immer, das, was die Fragen so sind, die dich und euch bewegen bei den ganzen Informationen, die ihr aufnehmt. Und dazu kommt auch noch eine gewisse Angst, vielleicht Entscheidungen zu treffen, weil in einer schnelllebigen und Zeit, wo viele Optionen einfach sind, ist ja jede Entscheidung auch eine Entscheidung gegen irgendwas. Und vielleicht verpasse ich ja irgendwie die bessere Option doch noch. Und so sind wir oft da herausgefordert und irgendwie in der Herausforderung, gute Entscheidungen zu treffen, auch für unser Leben. Und ich weiß nicht, ob es hier jemanden gibt, der sich damit identifizieren kann oder sagt ja alle Entscheidungen, das ist gar kein Problem. Also ich jedenfalls, mich betrifft das und vielleicht predige ich heute hauptsächlich zu mir, auch wirklich Entscheidungen zu treffen. Und da sind wir auch schon mitten in der Predigtreihe oder in dem Thema für unsere Predigtreihe, die wir jetzt seit einigen Wochen haben, Upgrade fürs Leben, wie im Himmel, so auf Erden. Und unser Unterthema ist heute entschieden leben in einer unentschlossenen Welt. So habe ich das mal genannt. Und ja, wie können wir das als Christen oder als Menschen, die Jesus nachfolgen, wie können wir entschieden leben? Und was zeigt uns vielleicht auch die Bibel dafür, Entscheidungshilfen und Wege? Und ich will mal einsteigen mit zwei Bibelversen. Mit der Frage, was denkt denn Gott eigentlich dazu? Zum Thema Entscheidung. Ist es eigentlich wichtig, sich zu entscheiden? Oder sagt Gott, naja, ihr könnt ja machen, wie ihr das wollt. Das mit dem Entscheiden ist nicht ganz so wichtig. Lesen wir zum Beispiel mal Jakobus 1, Vers 8. Ein zwiegespaltener Mann ist unbeständig in all seinen Wegen, steht da. Verkürzt, das ist ein Teil von dem Vers. Und da könnte man auch sagen, eine zwiespältige Frau ist unbeständig in allen ihren Wegen. Also zwiespältig, oder man könnte auch sagen, ein geteiltes Herz, also so zwei Seiten. Man schwankt immer zwischen einem und dem anderen hin und her. Man ist irgendwo unzuverlässig oder kann sich nicht so richtig festlegen, inkonstant. Und Jakobus sagt hier in dem Beispiel, da geht es um Glauben, ihr müsst euch entscheiden. Ihr könnt nie mal so und mal so euch entscheiden, sondern seid beständig, weil nur dann kann Gott auch euch gebrauchen, kann Gott eure Gebete erhören. Da geht es speziell um das Thema Gebet. Wenn wir uns sozusagen nicht entscheiden oder ihm vertrauen, dann ist dieses Gebet nutzlos. Also er fordert uns auf, klare Entscheidungen zu treffen. Gucken wir mal in den zweiten Vers, Matthäus 6, Vers 24. Ist, denke ich, ein relativ bekannter Vers. Niemand kann zwei Herren dienen, gleichzeitig dienen. Entweder wird er den einen bevorzugen und den anderen vernachlässigen oder dem einen treu sein und dem anderen hinterhergehen. Ihr könnt nicht Gott und dem Mammon gleichzeitig dienen. Also Mammon, das ist so ein Ausdruck für Geld und Besitz in der Bibel, wird öfters mal gebraucht. Also ihr könnt nicht Gott und dem Geld gleichzeitig dienen. Na, also das Dienen ist da das Entscheidende. Sozusagen, was mache ich zum meiner Maxime, zu meinem ersten Platz? Wem folge ich? Es ist so, vielleicht, wenn man eine Firma sich vorstellt und es gibt zwei Chefs. Der eine sagt, du fährst nach Berlin und der andere sagt, du fährst heute nach Hamburg. Das funktioniert irgendwie nicht, weil das kann nicht klappen. Ja, es sind zwei ganz verschiedene Informationen, zwei verschiedene Himmelsrichtungen. Und so ist es auch, wenn wir in unserem eigenen Leben zwei Herren dienen. Also zwei Herren in dem Sinne Gott oder dem Geld. Ja, das heißt nicht, dass Geld per se schlecht ist, aber wenn wir ihm dienen und das unsere höchste Priorität hat, dann kann unsere höchste Priorität nicht gleichzeitig Gott sein. Also man muss sich entscheiden, will ich dem Geld dienen, will ich Gott dienen? Irgendwo ist da eine Entscheidung gefordert und Gott macht das immer wieder deutlich. Also Entscheidungen sind wichtig im Leben, sonst geht dein Leben irgendwo so irgendwo hin, aber eben ist nicht zielgerichtet. Und wenn man sich jetzt fragt, ja, wie geht denn das dann aber, entschieden leben, wie kann ich das machen, dann ist es immer gut, sag mal, in die Bibel zu gucken, wie hat Jesus das zum Beispiel gemacht. Und man sieht aber auch, es ist ein Thema in der Bibel, es ist nicht nur ein Thema für uns heute, vielleicht ist es heute noch schwieriger, sich zu entscheiden, aber dieses Grundproblem, dass Menschen oft immer wieder sich überlegen, ja, was mache ich jetzt? Wem diene ich? Wie entscheide ich mich? Was ist die Richtung meines Lebens? Das gab es schon immer, das gab es zu Jesu-Zeiten. Das hat ein Jakobus schon gewusst, das war so und ist heute im Prinzip auch so. Und wir wollen mal in den Text reingucken im Lukas-Evangelium, im Lukas-Evangelium Kapitel 9. Und da steht, als die Tage näher kamen, an denen Jesus in den Himmel zurückkehren sollte, machte er sich entschlossen auf den Weg nach Jerusalem. Also die Tage, an denen Jesus in den Himmel zurückkehren sollte, ist ja auch ein interessanter Ausdruck. Also Himmelfahrt, wir feiern nächste Woche Himmelfahrt, das ist damit gemeint. Ja, also Jesus wusste, er wird in den Himmel zurückkehren und er wusste auch, was da vorkommt, nämlich das Kreuz, sein Tod. Und dann die Auferstehung. Also Jesus macht sich sozusagen auf seinen Passionsweg, wenn man so will. Jesus ist auf dem Weg nach Jerusalem, dort, wo er gekreuzigt wird. Und er macht sich also auf den Weg, wissend, was kommt. Nämlich, dass er in den Himmel auffahren wird, aber davor kommt eben das Kreuz. Und hier steht nicht nur, er macht sich auf den Weg nach Jerusalem, sondern er macht sich entschlossen auf den Weg nach Jerusalem. Und das ist das entscheidende Wort hier in dem Vers oder auf was ich hinaus will. Und das bedeutet hier fokussiert, absolut entschieden. Weil der Weg, der jetzt auf ihn wartet, wird definitiv nicht einfach. Und er musste sich entscheiden und sagen, ich gehe nach Jerusalem. Egal, was es mich kostet, egal, was die Folgen davon sind. Jesus war also fokussiert. Er ging nach Jerusalem, er hat sich entschieden. Und dann lesen wir weiter. Er schickte Boten voraus, Richtung Jerusalem, dort wo sie unterwegs waren. Und diese kamen in ein Dorf in Samarien und wollten eine Unterkunft für ihn vorbereiten. Doch weil Jesus nach Jerusalem ziehen wollte, nahm ihn keiner dort auf. Als die beiden Jünger, Jakobus und Johannes, das hörten, sagten sie zu Jesus, Herr, sollen wir befehlen, dass Feuer vom Himmel fällt und sie vernichtet? Doch Jesus drehte sich zu ihnen um und wies sie streng zurecht. Sie übernachteten dann in einem anderen Dorf. Also Jesus schickt sozusagen seine Jünger voraus, wie so die Scouts oder die das so ein bisschen auskundschaften sollen. Und sie kommen durch ein Gebiet in Samarien. Seht ihr eine Karte? Die Jünger und Jesus, die laufen sozusagen von Galiläa, vom Norden von Israel, durch Samarien bis nach Jerusalem runter. So kann man sich das ungefähr vorstellen. Und als sie in das Gebiet von Samarien kommen, erleben sie das, was ich gerade gelesen habe. Er erfährt Ablehnung. Die Leute dort sagen, nee, bei uns, da kannst du nicht übernachten, das geht nie. Dich lassen wir hier nie rein. Weil, was steht im Text? Du bist auf dem Weg nach Jerusalem. Was war das Problem mit Jerusalem? Also warum hatten die Samariter da was gegen Jerusalem? Für die Samariter war es so, dass sie Jesus oder Gott nie anbeten in Jerusalem, sondern auf einem Berg, dem Berg Gerizim. Sie sagten also, Jerusalem, das ist nicht der Ort, wo Gott angebetet wird, sondern das ist wo ganz anders. Das ist falsch. Es ist falsch, dass ihr nach Jerusalem geht und dort in den Tempel gehen wollt. Also sie sagen, nee, bei uns könnt ihr nie übernachten. Und Jesus tritt so einem Widerstand entgegen. Und das geht den ganzen Weg im Prinzip so irgendwo, den Weg bis zum Kreuz, dass Jesus immer wieder Widerstand erlebt und damit sozusagen trotzdem fokussiert und entschieden nach Jerusalem weitergeht. Er sagt nie jetzt irgendwie, gut, dann ist vielleicht die Mission jetzt irgendwie falsch oder ist irgendwie nie richtig, weil jetzt Widerstand kommt. Nee, was passiert? Sie entscheiden sich, woanders zu übernachten, ganz einfach. Sie gehen weiter und dann ist irgendwo jemand, der sie aufnimmt. Und so ist es, denke ich, auch immer wieder im Glauben. Ne? Wenn Widerstand kommt, dass wir nie aufgeben, sondern sagen, okay, dann machen wir woanders weiter. Wenn jemand das Evangelium ablehnt, nie resigniert sein oder frustriert oder entmutigt, sondern sagen, okay, dann gehe ich woanders hin. Vielleicht ist derjenige dann offen dafür. Und so ging es uns gestern, denke ich, auch ein Stück weit in der Neustadt. Irgendwie Frank und seinem Team haben mit Leuten geredet. Manche sagen, ja, ich lasse mich einladen und andere sagen, nee. Geh mir weg, das ist nichts für mich. So ist das. Und Jesus erlebt das genauso. Und Jakobus und Johannes reagieren hier ein bisschen krass wahrscheinlich. Also das sollen wir Feuer vom Himmel regnen lassen. Also das ist schon extrem. Na? Und Jesus weist sich hier stark zurecht und sagt, nee, das ist nie unser Auftrag. Mein Auftrag ist, nach Jerusalem zu gehen und Versöhnung zu bringen und Frieden zu bringen. Und sie ziehen weiter. Lesen wir mal weiter in der Geschichte. Als sie weiterzogen, wurde Jesus von einem Mann angesprochen. Ich will dir folgen, wohin du auch gehst, sagte er. Doch Jesus entgegnete ihm, die Füchse haben ihren Bau und die Vögel haben ihre Nester, aber der Menschensohn hat keinen Platz, wo er sich ausruhen kann. Also, es kommen hier drei Personen auf Jesus zu oder Jesus spricht auch eine Person an. Und das, was er antwortet, ist ziemlich herausfordernd. Ich weiß nicht, wie es dir damit geht, aber diese Antworten, die Jesus hier gibt, die sind eigentlich schon verstörend teilweise. Weil er spricht ja zu Menschen, die ihm eigentlich nachfolgen wollen. Also der Mann sagt, ich will dir ja nachfolgen. Ich will dir nachfolgen. Ich will das tun, was du tust. Ich will mit dir gehen. Aber Jesus wusste, er geht nach Jerusalem und dort wartet der Tod auf ihn. Und er stellt dem Mann die Frage, wie auch seinen Jüngern dann später auch, seid ihr bereit eigentlich mit mir zu gehen bis zum Ende? Und das, was der Mann vielleicht gesehen hat und erlebt hat mit Jesus, die Wunder, das Gute, das Schöne, was ja auch Teil der ganzen Mission von Jesus war. Aber die andere Seite der Medaille ist eben auch das Leid. Die Anfeindung, die Ablehnung, die sie gerade erlebt haben in Samarien, das ist Teil der Nachfolge. Das ist Teil des Wegs. Und Jesus fordert ihn hier heraus. Und der Text lässt das offen. Ne? Also es steht nicht dort, ob der Mann das jetzt abstoßend fand oder ob er jetzt mit Jesus mitgeht. Aber die Frage stellt er genauso dir und mir. Auch heute Morgen. Bist du bereit, auch das auf dich zu nehmen, vielleicht Entbehrungen oder Ablehnung oder vielleicht auch Verlust von Besitz oder Sicherheiten. Sind wir bereit, in der Nachfolge Jesus das auch mit in Kauf zu nehmen? Es bedeutet Verzicht auf materielle Sicherheit und Komfort. Es kann das bedeuten. Und wir haben immer wieder mal auch so Gebet für verfolgte Christen und denke, da kommt das immer wieder ganz gut zum Ausdruck auch. Was das wirklich bedeuten kann, Jesus nachzufolgen. Und die Frage geht genauso heute Morgen an uns, bin ich bereit, auch Opfer auf mich zu nehmen, wenn ich Jesus nachfolge? Das gehört zur Nachfolge dazu. Und das ist nie bequem, auch nie sehr angenehm, aber es ist Teil der Nachfolge. Und dann lesen wir weiter, Vers 59. Zu einem anderen sagt Jesus, komm, folge mir nach. Doch der antwortete, Herr, erlaube mir zuerst nach Hause zu gehen und meinem Vater zu begraben. Lass die Toten ihre Toten begraben, entgegnete ihm Jesus, deine Aufgabe ist es, die Botschaft vom Reich Gottes zu verkündigen. Also hier spricht Jesus den Mann an, nie der Mann kommt zu Jesus, sondern Jesus geht auf jemanden zu und fragt ihn, willst du mir nachfolgen? Und der Mann sagt, nee, ich muss erst noch meinen Vater begraben. Und das ist ja eigentlich eine menschliche, sag ich mal, Reaktion. Der Text sagt aber nie, dass der Vater schon gestorben war zum Beispiel. Es kann auch sein, der Vater hat noch gelebt und er sagt, ich will das erst noch machen. Das ist eine undefinierte Zeit vielleicht. Ich will dir jetzt noch nie folgen, sagt der Mann im Prinzip. Und er stellt im Prinzip so die kulturellen Erwartungen, die familiären Erwartungen über die Nachfolge. Und das ist, denke ich, eine Herausforderung, die heute noch genauso ist, dass wir Erwartungen vielleicht aus unserer Kultur heraus, das macht man doch nicht, das geht doch nicht, oder aus unserer familiären Prägung heraus über die Nachfolge Jesu. Und Jesus sagt eigentlich hier, die Priorität ist so, du folgst mir nach. Und dann kommt alles andere. Und das ist herausfordernd. Weil in der Kultur damals war, sag ich mal, das vielleicht abzulehnen, seinen Vater zu begraben, das war wie ein Affront. Das war im Prinzip kulturell schwierig. Und dann kommt die dritte Person, wieder ein anderer sagte, Herr, ich will ja gerne mit dir gehen, aber erlaube mir doch erst noch von meiner Familie Abschied zu nehmen. Doch Jesus sagte, wer seine Hand an den Pflug legt und dann nach hinten zieht, der ist für das Reich Gottes nicht brauchbar. Und ich weiß nicht, wir sind ja nie alles Landwirte oder können uns das vielleicht so vorstellen, aber so könnte so ein Pflug damals ausgesehen haben, ist heute eher unüblich. Und da ist es so, wenn man sozusagen nie das Ziel vor Augen hat, wird die Furche im Prinzip krumm, ne? Oder der Esel oder der Ochse, der kann irgendwo da in einen Weg gehen, den man vielleicht sich nicht so wünscht oder der nicht so gut wäre. Und damit wird dann im Prinzip die Arbeit ruiniert, das Feld nicht so gepflügt, wie es sein sollte und die Ernte dementsprechend schlechter. Und es ist im Prinzip so, wenn man mal das aufs Leben überträgt, könnte man sagen, wer ständig zurückschaut, der kann keine gerade Linie fahren in seinem Leben, der kann keine klaren Entscheidungen treffen. Aber was meint Jesus damit? Bezieht das hier auf die Nachfolge? Und direkt davor sind ja zwei Menschen, die wollen ihm nachfolgen, die sagen, ich muss aber erst noch meine Familie verabschieden, ich muss aber erst noch meinen Vater begraben, ich will noch dies und jenes machen. Und Jesus kritisiert dann prinzipiell Familie oder Verantwortung. Aber er sagt, wenn du nach vorne gehst, wenn du dich entscheidest, mir nachzufolgen, dann häng dein Herz nie weiter an das, was hinter dir war. Guck auf das, was vor dir liegt. Guck auf mich. Guck darauf, was jetzt wichtig ist. Man kann nie im Alten gedanklich noch festhängen, wenn man Jesus nachfolgt. Wie so ein Pflüger, der immer nach hinten schaut und eine krumme Furche zieht. So ist das im Prinzip dann. Und ich wurde vorhin im Lobpreis daran erinnert, bei dem Lied, was wir gesungen haben, Mittelpunkt. Ich weiß nicht, ob ihr es bewusst mitgesungen habt, aber ich lese nochmal den Chorus vor, den wir da gesungen haben. Sei du der Mittelpunkt in meinem Leben, der Mittelpunkt in meinem Herzen. Ich gehöre dir. Sei du der Mittelpunkt in meiner Schwäche, der Mittelpunkt in meiner Stärke, ich gehöre dir. Und dann die Bridge, ich will dir nah sein, ich werde dir folgen, mein ganzes Leben in dir verlieren. Ich finde, das Lied passt ziemlich gut zu dem Text, weil irgendwie beschreibt es ja genau das. Ich lege das ab, was mich hindert, dir nachzufolgen. Und das fordert eine ziemlich krasse Entscheidung in manchen Fällen. Oder eigentlich in jedem von uns, so im Leben, irgendwo. An irgendeinem Punkt kommen wir da alle rein. Und immer wieder dorthin. Und die Frage ist, sind mir die Kosten zu hoch der Nachfolge? Oder kann ich diese Entscheidung treffen? Diese ungeteilte Hingabe. Bist du bereit, Jesus wirklich den Mittelpunkt in deinem Leben sein zu lassen? Sind wir bereit? Bin ich bereit? Und das ist eigentlich so eine tägliche Übung, ne? So eine tägliche Entscheidung. bin ich bereit, heute Jesus den Mittelpunkt in meinem Leben sein zu lassen und nach vorne zu gucken und ihm nachzufolgen, egal was es bedeutet, egal was die Kosten sind, egal was für andere vielleicht Einflüsse auf mich kommen oder was mich abhalten will. Und wenn man es mal ganz konkret vielleicht auf unser Leben bringen will, könnte man sagen, wie ist das mit deinem Beruf, mit deiner Karriere, mit deiner Familie, mit deinem Deutschkurs, mit dem, was du tust, mit deinem Hobby, mit allem, was du bist? Hält dich irgendwas ab, Jesus ganz nachzufolgen davon? Hält dich irgendwas ab, Jesus ganz nachzufolgen, ihm wirklich zur Nummer eins zu machen, zu sagen, Jesus, ich will dir folgen, egal was es bedeutet und auch wenn ich dort irgendwo Abstriche machen muss oder mich gegen etwas entscheiden muss, aber anders kann man Jesus nicht nachfolgen. Man kann nicht zwei Herren dienen gleichzeitig, so wie wir es am Anfang gehört haben. Und ich habe mich jetzt sehr auf diese grundlegende Entscheidung, Jesus nachzufolgen, konzentriert und ich will noch ein paar kurze Gedanken dazu sagen, was das vielleicht auch noch mit dem Rest unseres Lebens zu tun haben kann. Weil vielleicht sagst du, ja, das versuche ich ja, Jesus nachzufolgen, aber was heißt das so ganz konkret in meinen Beziehungen, in meinem Beruf? Wie entscheide ich mich denn nun jetzt? Wie kann ich mich denn gut entscheiden? Was ist denn richtig, was ist denn wichtig? Und ich denke mal, so grundlegend, wenn wir uns entschieden haben, Jesus nachzufolgen, dann ordnen sich auch andere Bereiche in unserem Leben. Einfach mal so ein Beispiel auf Beziehungen. Wenn ich Jesus nachfolge und dem nachfolge, was er in seinem Wort sagt, dann ordnen sich auch Beziehungen. Dann weiß ich auch oder dann legt mir das Gott auch aufs Herz, was ich in meiner Beziehung, wie ich meine Beziehung gestalten soll. Zum Beispiel meine Beziehung zu meinem Partner. Und dass es dort gut ist, auch eine konsequente Entscheidung zu treffen, gerade dort. Und da schlägt uns die Bibel den Bund der Ehe vor. Und dann kann ich mich dafür entscheiden, wenn ich weiß, ich will Jesus nachfolgen, dann fällt mir vielleicht die Entscheidung in dem Bereich auch leichter, weil ich sage, okay, ich will Gott vertrauen, dass er dazu steht und mir die Kraft dafür gibt oder mich dazu befähigt, das dann auch zu leben. Also wenn wir Jesus nachfolgen, ordnen sich andere Bereiche in unserem Leben, zum Beispiel unsere Beziehungen. Und wir können, denke ich, andere Prioritäten setzen. Ne? In Matthäus 6, Vers 33 steht mal, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Das heißt ja, es ist nicht alles gleich wichtig. Und ich denke, das ist das andere. Wenn wir Jesus nachfolgen, dann ordnen sich auch ein Stück weit die Prioritäten. Und dann können wir klarer entscheiden, was ist vielleicht heute wichtig, weil die Prioritäten nach Gott ausgerichtet sind. Und auf der anderen Seite ist unsere Identität, und das ist der dritte Punkt, wichtiger als unsere Entscheidungen. Also wir müssen nicht die Angst haben, irgendwie falsche Entscheidungen zu treffen, sondern die Gnade Gottes und wie er uns führt und leitet in unserem Leben, ist größer als Perfektion. Also Identität vor dem, was wir tun. Wir sind Kinder Gottes, wir sind angenommen. Und das setzt uns auch frei ein Stück weit und nimmt Druck, weil wir Entscheidungen aus dieser Identität, aus der Beziehung heraus treffen können. Und was man bei Jesus auch immer wieder sieht, und gerade an dem Beispiel, als er nach Jerusalem geht, es ist auch immer wieder die Entscheidung gegen etwas. Wenn wir wissen, für was wir unterwegs sind, dann können wir uns auch einfacher gegen andere Sachen entscheiden und uns begrenzen sozusagen. Weil ich denke, das ist heute vielleicht die Hauptherausforderung durch die ganzen Informationen, die ganzen Möglichkeiten, die ganzen Optionen, müssen wir uns ja immer wieder irgendwo entscheiden. Und wenn wir wissen, wo wir hinwollen, was uns wichtig ist, was jetzt vielleicht dran ist, dann können wir uns auch einfacher gegen Dinge entscheiden. Und ich sage mir manchmal, wir haben ja noch eine ganze Ewigkeit vor uns, da muss ich hier im Leben nie alles mitnehmen. Und das ist manchmal schwieriger in der Praxis dann umzusetzen, als uns das lieb ist. Aber wir müssen hier nie das Leben bis zum allerletzten auskosten, damit es irgendwie funktioniert, sondern wir dürfen eigentlich auf etwas viel Besseres hoffen. Und auf viel mehr und auf eine Ewigkeit. Und das ist doch eine ganz andere Perspektive, als zu sagen, ich muss jetzt hier und jetzt alles mitnehmen, was geht. Nochmal zurück zur Themenreihe, vielleicht zu diesem Hauptgedanken. Um was geht es uns eigentlich? Himmel auf Erden. Klingt vielleicht irgendwo abstrakt oder dass man irgendwie versucht, hier in unserer Gesellschaft und irgendwo was zu verbessern und zu verändern. Aber letztendlich geht es um uns ganz persönlich, um unser Herz. Das ist eigentlich so die Grundbasis, von der aus Veränderung auch passiert, dann in unsere Umwelt rein, in unsere Gesellschaft, in unsere Familien rein. Wenn wir Gott an unserem Herzen arbeiten lassen und zum Beispiel in dem Thema entschiedener Leben oder entschieden Leben uns verändern lassen, um entschieden leben zu können, dann ändert sich auch was in unserem Leben, dann ändert sich was in unserem Herz. Es fängt immer bei mir an. Es fängt immer bei mir an oder bei der Beziehung zwischen Gott und mir, zwischen Gott und dir. Darf Gott an deinem Herzen arbeiten, damit Himmel auf Erden sozusagen wird? Oder sind wir mit unserer kleinen Welt beschäftigt und mit den unseren Gedanken, mit unseren Sorgen, mit unseren Problemen? Oder schauen wir auf Gott und lassen uns von ihm inspirieren? Ich denke, das ist die Einladung immer wieder bei der Themenreihe oder was uns so auf dem Herzen lag. Lasst uns auf Gott schauen, lasst uns entschieden leben zum Beispiel, damit sozusagen der Himmel auf die Erde kommen kann, der Himmel in dich oder in uns kommen kann. Und ich will noch schließen mit einem Bibelvers aus dem Alten Testament. Da steht im Josua: Wählt heute, wen ihr dienen wollt. Ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Das sagt Josua damals, bevor sie ins verheißene Land gehen oder als sie im verheißenen Land eigentlich schon sind, in Israel. Und lasst uns das auch so für uns in unserem Herzen so festmachen oder so überlegen, wem will ich eigentlich dienen in meinem Leben? Bin ich entschieden, Jesus nachzufolgen, so wie Josua entschieden war damals, Gott nachzufolgen? Eine Abschlussfrage für dich zum Mitnehmen, für uns zum Mitnehmen. Wo musst du eine Entscheidung treffen?